bin jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ich in der FEG Gwatt predige. bis mir einige liebe alte Damen aus unserer Gemeinde gesagt haben, du, im Anzeiger steht Steffis Burg. Ich liebe meine Alten in der Gemeinde, das ist genau. Also seid froh, dass ich da bin, sonst wäre ich zusammen im Herbert. Oh. Und dann habe ich gedacht, oh nein, Steffis Burg. Ich sage euch auch wieso, das hat gar nichts mit euch zu tun, das hat was mit euren Lichtern hier zu tun. Das letzte Mal, wo ich da war, bin ich nass geschwitzt von der Bühne gekommen und nicht, weil das alles so schrecklich war, sondern weil die Lichter einfach so heiß sind bei euch und ich totale Mühe habe, was auf meinem Display zu erkennen. Aber ich habe ein neues Gerät, das ist ein bisschen lichtstärker. Also wenn ich immer mehr anfange zu schwitzen, dann ist es keine Angst, sondern einfach nur dieses Bühnenlicht. Das ist für euch wahrscheinlich total gäbig, mich hier völlig erhellt zu sehen. Für mich ist es eine mittelschwere Katastrophe. Mein Name ist Marlon, M-A-R-L-O-N, Marlon Heinz. Ich bin Pastor seit 5 Jahren der FEG in Thun. Und unsere Lichter kommen von oben nach unten. Die scheinen mir auf die Glatze und nicht so ins Gesicht. Nein, ich habe mich eigentlich gefreut, hier zu sein. Ich habe seit einem Jahr das Vergnügen, mit einigen Leuten hier aus der Gemeinde Musik machen zu können. Ich habe sie noch nicht entdeckt, aber ihr seid bestimmt irgendwo hier, Ben. Ne? Ah, da hinten, Andu, super. Einer wenigstens. Also, ich möchte heute ziemlich persönlich zu euch sprechen. Ich hoffe, das ist niemandem unangenehm. Aber das Thema, um das es geht, das betrifft mich auf eine ziemlich persönliche Art und Weise. Ich bin aber ziemlich überzeugt hier hingekommen, dass ich nicht der Einzige bin, wo Jesus heute zu sprechen möchte. Ich glaube, dass Jesus heute einigen heute hier sagen möchte, lass los, geh zur Seite, mach Platz und vertrau mir in allem, was ich gerade dabei bin, in deinem Leben zu machen, auch wenn das sich vielleicht gerade überhaupt gar nicht gut anfühlt. Falls es hier in der Gemeinde üblich ist, eine Bibel noch mit zum Gottesdienst zu bringen, dann dürft ihr die jetzt aufschlagen. Ich mag das noch, dieses Blättern, auch wenn ich das selber auch nicht mehr habe, aber ich höre es noch gerne. Wenn ihr mögt, dann schlagt doch in den 2. Korintherbrief. Und für alle die, die das nicht dabei haben, ich habe alles natürlich auch in elektronischer Form dabei. 2 Verse sollen uns heute beschäftigen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Und die wollen wir jetzt zu Beginn mal miteinander lesen. Worte von Paulus. Da schreibt er: Und Jesus, er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi, die Kraft von Jesus, bei und in mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Jesu Willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich kenne diese Verse seit einer halben Ewigkeit, so gefühlt. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich das ewig lange nicht verstanden, wie das hier praktisch funktionieren soll. Ich meine, das klingt ja total genial, ne? Total hammermäßig. Ja? Wenn ich keine Power mehr habe, wenn ich keine Energie mehr habe, wenn ich mich schwach fühle, kaputt fühle, dann ist Jesus stark in mir. Das ist total toll. Das Problem ist, ich kenne total viele Situationen in meinem Leben, wo das nicht funktioniert. Also wo ich mich fertig fühle und überhaupt gar nicht das Gefühl habe, dass diese Energie, diese übernatürliche Kraft von oben in mir wirkt. Und ich bin mir ganz sicher, dass hier jetzt heute Leute sitzen, die genau wissen, was ich damit meine. Ein Teil vom Problem, um diese Verse richtig zu verstehen, die liegt darin, dass wir häufig nicht richtig verstehen, was ist mit Schwachheit gemeint. Lass mich das ganz kurz erklären. Wir denken häufig, dass wenn der Paulus hier von Schwachheit spricht, dass das was mit Kraftlosigkeit und Müdigkeit oder sowas zu tun hat. Aber das meint Paulus gar nicht. Ich habe euch das aufgeschrieben. Das ist so eine Macke von mir. Immer wenn ich denke, das ist so wichtig, dann schreibe ich das auf, dass ihr das hören und lesen könnt. Was meint der Paulus mit Schwachheit? Wenn Paulus hier von Schwachheit spricht, dann meint er, dass ein Mensch bereit sein sollte, seine aktuelle Lebenssituation so anzunehmen, wie die ist. Egal jetzt, ob das gerade gut ist, Halleluja, oder ob das schlecht ist. Das ist das, was im Kontext hier gemeint ist. Schwach zu sein meint nicht so sehr jetzt körperliche Schwachheit, sondern Paulus meint diesen Punkt im Leben, wo Mann oder Frau bereit ist, diesen Ist-Zustand, so wie es gerade ist, das zu akzeptieren und zu vertrauen, Jesus, du findest eine Lösung, auch wenn mir gerade schwarz vor Augen wird und vielleicht schlecht. Ich habe euch das nochmal aufgeschrieben. Schwach in dem Sinne, wie der Paulus das hier meint, hat ganz, ganz viel mit Kapitulieren zu tun. Man hört auf zu kämpfen, man akzeptiert, dass da jetzt jemand anders ist, der die Kontrolle übernimmt. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht wissen, was für ein Problem der Paulus da gerade hatte. Das wäre noch wie einfach. Ja. Das Problem ist, man schwitzt nicht nur, man hat auch Durst hier bei euch. Egal, in welche Bücher ihr guckt, es gibt unterschiedliche Theorien. Was hat der Paulus hier für ein Problem gehabt? Die meisten denken, der war krank, der hatte irgendwie ein Problem im Körper. Ja, und dann hätte er dann Jesus hier um Heilung gebeten und es wäre nichts passiert. Ja, es gibt andere, die gehen davon aus, dass es hier um zwischenmenschliche Probleme geht, die der Paulus hatte. Aber es ist eigentlich fast gleich, was das Problem war. Fakt ist, Jesus bietet keine echte Lösung an. Alles, was Jesus hier sagt, ist, mein lieber Freund Paulus, nimm deine Situation so an, wie sie jetzt gerade ist. Gib dich mit dem zufrieden, mit dem, was ich dir gerade gebe. Akzeptier, Paulus, das, was ich gerade in deinem Leben tue. Sei es gut, merci, oder schlecht. Ich finde das total cool, der Paulus hat das hier gefressen. Der hat das akzeptiert. Er hat, also zumindest wirkt es so, wenn man das liest weiter im Kontext, dann hat der Paulus das wirklich so hinnehmen können. Das Problem ist, dass ich das oft nicht kann. Ich finde es so schwer, eine unbefriedigende, eine vielleicht sogar schmerzhafte Situation einfach so hinzunehmen, einfach so auszuhalten. Und zu sagen, Jesus, ich vertraue dir jetzt einfach. Und bei mir ist es so, anstatt zu vertrauen, kommt bei mir eher das andere V-Wort ganz häufig so hoch. Ziemlich schnell leider. Also nicht Vertrauen, sondern Verzweiflung. Und wisst ihr, ich habe so heute Morgen, als ich mich vorbereitet habe, habe ich so gedacht, hier sitzen heute Leute, die jetzt genau wissen, worum es geht. Ich weiß nicht, ich kenne euch ja kaum, aber vielleicht bist du so jemand, der, ich habe in meiner Gemeinde viele davon, die einfach echt leiden gerade unter einem körperlichen Schmerz. Die gehen von einem Arzt zum anderen und die Ärzte wissen einfach nicht, was Sache ist. Hier sind jetzt aber viele junge Leute, da ist es mit den körperlichen Schmerzen noch nicht so heavy. Aber wie sieht es aus mit dem Charakter? Neurosen, psychische Probleme, Charakterdinge, wo du immer wieder merkst, da falle ich auf die Nase und es tut so weh, weil man möchte ja eigentlich was anderes und man schreit zu Jesus und sagt, nimm mir das doch weg, hilf mir da doch. Und Jesus sagt, ja scheinbar erstmal gar nichts. Und dann sind da sicher auch bei so einer großen Gruppe, hat es die leider immer, das sind die Leute, die gerade Angst haben, wie es mit der Zukunft weitergehen soll. Ich weiß nicht, vielleicht ist das dein Job, der nach all den Jahren nicht mehr ganz so sicher ist oder du findest gar keinen mehr, weil du zu alt bist. Was ist mit der Ehe? Ist die Ehe stumpf geworden? Ist die leer geworden? Habt euch auseinandergelebt? Gehen deine Kinder gerade so Wege, wo du abends im Bett liegst und nicht schlafen kannst und dann liest du diese Verse und die kommen dir vor wie ein Witz. Jesus, ich kann nicht schlafen und du sagst, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wisst ihr, ich spreche heute Morgen zu euch als jemand, der genau weiß, wie das ist, wenn man nächtelang oder monatelang nicht mehr schlafen kann. Denn als Gott mir aufs Herz gelegt hat, diese Predigt zu schreiben, ich habe das manchmal, das ist noch cool, dann fühle ich mich so wie inspiriert. Ja? Dann habe ich so das Gefühl, das fließt. Und was war bei der Predigt auch so, das ist geflossen. Als ich diese Predigt so bekommen habe, da habe ich gerade am Küchentisch gesessen, in der neuen Wohnung meiner Frau und auf den Elektriker gewartet. Und das ist wirklich die neue Wohnung meiner Frau, denn Anfang letzten Jahres hat die mir während der Autofahrt erzählt, dass die Liebe zu mir völlig erkaltet ist und sie entschlossen hat, sich von mir zu trennen. Und ich habe gedacht, die will mich auf den Arm nehmen und habe dann aber gemerkt, die meint es bitter, bitter ernst. Und ich habe das ganze letzte Jahr eigentlich so wie in so einem Schockzustand gelebt. Das haben nicht viele gemerkt. Das ist ja so eine, so wie in so einem Trance geht man dann und denkt die ganze Zeit, irgendwann wache ich doch wieder auf, oder? Und natürlich habe ich gebetet, gehofft, dachte, das kann ja wohl nur ein Witz sein. Das kommt sicher wieder gut, das kommt sicher wieder zusammen, Jesus, ne? Das ist jetzt wie so ein kurzer Schock, so ein Signal, dass ich aufmerksamer sein muss. Und es ist leider genau andersrum gekommen. Dezember haben wir unser Haus ausgeräumt und meine Frau ist so gegenüber in eine kleine Wohnung eingezogen. Und ihr könnt mir glauben, wenn ich hier jetzt über diesen Text predige, dann ist das nicht einfach nur ein Text von einem Pastor, der versucht, irgendwie eine steile Predigt zu landen. Sondern das ist für mich hier so dermaßen elementar, die Frage, wie funktioniert diese Verheißung? Ich bin seit 13 Monaten durch Situationen und Tiefen gegangen, wo ich gar nicht gewusst habe, dass es die überhaupt gibt. Und wenn so das ganze Leben wie buchstäblich auseinanderbricht und so alle Träume mit einem Satz eigentlich pulverisiert werden, dann wird die Frage, wie kann Jesu Kraft in der totalen Schwachheit mächtig werden, auf einmal lebensnotwendig. Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass das funktioniert? Wenn ihr mit mir jetzt an den Anfang vom 2. Korintherbrief schlagt, der Text steht ja am Ende, dann glaube ich, können wir gemeinsam wie so ein Hinweis entdecken, so ein Hilfsmittel. Wie ist es möglich, die Kraft Gottes im Leben zu erfahren, wenn die Umstände eigentlich nur noch eine einzige große Katastrophe sind? Wenn ihr Lust habt, schlagt mit mir doch mal in das Kapitel 1 ab Vers 8. Da habe ich es euch auch mitgebracht. Hier schreibt der Paulus: Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnisse, die uns widerfahren sind. Und dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber die, die gerade auch in der Krise stecken, die können das vielleicht nachvollziehen, diesen Satz. Ich finde es unheimlich cool, dass auch der Superapostel Paulus manchmal am Leben verzweifelt ist. Irgendwie gefällt mir das. Ja. Aber der eigentliche Punkt ist eigentlich der zweite Teil, um den es mir geht. Da schreibt der Paulus nämlich was ganz Interessantes. Da schreibt er nämlich, dass Gott uns immer wieder in Situationen kommen lässt, wo wir verzweifeln, um uns dadurch beizubringen, ihm in allem zu vertrauen. Seht ihr das? Ich habe es ja ganz fett markiert hier. Und er drückt das total deutlich aus. Er sagt, Gott ist ein Gott, der sogar die Macht hat, Tote lebendig zu machen. Und damit schwingt die Frage mit, was für eine Situation könnte es denn geben, die Gott nicht ändern könnte, wenn er das will? Und genau das ist jetzt der entscheidende Punkt. Jetzt kurz bitte wach werden. Den Paulus hat verstanden, ich habe das wieder aufgeschrieben. Gott, der die Macht hat, Tote wieder lebendig zu machen, dieser Gott kann machen, was er will, richtig? Und jetzt, passt auf. Wenn mich Gott also in eine Situation schickt, wo er nicht eingreift, dann liegt es nicht daran, dass er nicht eingreifen kann, sondern dass er nicht eingreifen will. Und genau darin liegt der Trost. Ich weiß nicht, ob ihr den schon spüren könnt. Genau darin liegt der Trost. Wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du aktuell verzweifelst, dann kannst du dir ganz sicher sein von dem, was die Bibel lehrt. Unser Vater im Himmel braucht nur mit dem Finger zu schnippen. Und die Situation wäre vorbei. Ich meine, der kann Tote auferwecken, hallo? Zack! Das wäre vorbei. Herzen werden verändert. Arbeitsstellen werden sicher. Tote werden lebendig. Aber die Tatsache, dass er das nicht tut, die Tatsache, dass er vielleicht dir und mir gerade auch sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, akzeptiere, dass ich gerade keine schnellen Lösungen bringe. Diese Tatsache macht deutlich, Gott hat aktuell was anderes. Und von der Bibel her traue ich mich zu sagen, was Besseres mit dir vor, als was du dir jetzt gerade wünschst. Und die große Frage ist, glaubst du das? Glaubst du das? Glaub ich das? Vertraust du deinem Vater, dass er dich genau deshalb nicht schnell aus dieser Lage, wo du gerade bist, befreit, weil er etwas Besseres aktuell mit dir im Sinn hat? Ich habe das gerade schon erwähnt am Anfang. Da liegt das Problem. Da liegt der Hund begraben. Denn ganz häufig tun wir das eben nicht. Ganz häufig glauben wir eben nicht, dass Gott was Besseres mit uns vorhat, als was wir uns gerade wünschen. Vielmehr sind wir, und da bin ich ganz vorne mit dabei, nicht besonders groß im Vertrauen, aber ganz besonders groß im Hadern und im Schimpfen und im Anklagen. Wie kannst du das zulassen, Gott? Ich dachte, du liebst mich. Hallo, aufwachen. Warum erhörst du meine Gebete nicht? Ich habe dir genau gesagt, wie das Beste wäre, wie es laufen sollte. Warum, um Himmels Willen, redest du nicht mit mir? Warum, um Himmels Willen, schnippst du nicht mit den Fingern und holst mich aus dieser Scheiße raus? Wisst ihr, was ich meine? Jetzt möchte ich euch nochmal bitten, zuzuhören. Wisst ihr, wo das Problem ist mit dieser Einstellung? Wo ich glaube, ihr wisst genau, wovon ich rede. Das Problem ist, ich habe euch das wieder aufgeschrieben, das Problem ist, dass Christen, dass ich, dass du, dass wir, wenn wir nicht bereit sind auf Gottes Eingreifen, in unserem Ist-Zustand, in unserer aktuellen Situation zu warten, dann werden wir auch nicht erleben, dass Gottes Kraft uns durchträgt. Das ist das Problem. Das Hadern fällt uns zwar so leicht, aber wenn wir das tun, wenn wir nicht lernen, das zu akzeptieren und auszuhalten, was gerade auch passiert, dann können wir diese ganze Verheißung, die der Paulus im 2. Korintherbrief Kapitel 12 schreibt, nicht erleben. Ich zeige euch das noch hier. Habe ich euch mitgebracht. Das war ja der Vers. Ja. Da sagt Jesus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn, das ist eine Abhängigkeit, auch im Griechischen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Wisst ihr noch, was Schwachheit bedeutet? Ne? Kapitulation, Akzeptanz des Ist-Zustandes. Die Verheißung, die hier drin steht, die so genial ist, die ist gekoppelt daran, dass wir gleichzeitig bereit sind zu kapitulieren. Gleichzeitig bereit sind zu akzeptieren, was gerade bei uns im Leben passiert. Was Gott tun will oder eben auch nicht tun will, wie bei Paulus. Und vielleicht spürt ihr jetzt langsam, wieso diese Predigt vom Loslassen handelt. Denn, ich habe euch das wieder aufgeschrieben, wer nicht bereit ist, seine Vorstellungen von dem, was Gott tun sollte, loszulassen, der wird nicht erleben, was Jesus hier verheißt. Und wie gesagt, ihr könnt mir glauben, dass ich jetzt ganz genau weiß, wovon ich hier gerade spreche. Denn seit die Chilla, meine Frau, gegangen ist, vergeht im Grunde kein Tag, an dem ich nicht mit der Frage kämpfe, bin ich bereit, in diese Scheiße Jesus zu vertrauen? Kann ich glauben, dass Jesus auch aus diesem Scherbenhaufen noch irgendwas machen kann? Es ist interessant, wie unterschiedlich die Auswirkungen in mir sind, je nachdem, welche Antwort ich gebe auf diese Frage, bin ich bereit zu vertrauen? Wenn ich einen guten Tag habe und wirklich morgens aufstehe und sage, Jesus, ich vertraue dir. Und zwar ehrlich, nicht einfach nur so bla bla, ja, sondern Jesus schaut dir das Herz an. Ich vertraue dir. Wisst ihr, was dann passiert? Ich vergleiche das immer wie so eine heiße Ovo, die ich trinke, wenn man das so merkt, wenn das so warm hier runtergeht. Ich spüre förmlich, wie die Hoffnung und wie dieser Friede Gottes bei mir richtig Einzug hält. Ich spüre das. Ich sage, Herr, ich vertraue dir und ich bekomme ein Stück dieser Kraft. Und in dem Moment, wo ich auf die Tatsachen schaue, in dem Moment, wo ich sehe, was gerade wirklich passiert und wo ich anfange, mir Sorgen zu machen um alles, in dem Moment merke ich, wie der Austausch stattfindet. Ganz trivial und doch so spürbar. Die Verzweiflung kommt hoch und der Friede verpufft. Ihr fragt euch, ist es so einfach? Hey, bei mir ist es so einfach. Lieben, die Antworten, glaube ich, die wir Jesus auf unsere Nöte geben, die Art und Weise, wie wir darauf reagieren, ist entscheidend dafür, ob wir ein Leben in Kraft oder ein Leben in Verzweiflung führen. Ich habe euch das gerade gezeigt. Gott ist ein Gott, der Tote auferwecken kann. Das ist so das ultimative Unmögliche, was eigentlich so in dieser Zeit da war. Gott kann alles, ihm ist nichts unmöglich, wenn er nicht sofort eingreift bei dir. dann tut er das, weil er sehen möchte, ob du ihm vertraust. Nur wer bereit ist, Gott in allem zu vertrauen, der wird Kraft erfahren. Der wird Vollmacht erfahren. Ich möchte euch zum Schluss jetzt noch einen kleinen Bibelvers zeigen, der mich vor 2 Wochen unglaublich aufgestellt hat. Das war mal wieder diese Zeit, wo das mit dem Vertrauen eher weniger war und die Verzweiflung so richtig groß war und ich so einfach gelesen habe im Wort Gottes und gedacht habe, Gott, ich brauche unbedingt irgendwas in der Hand jetzt. Und da bin ich tatsächlich im Hosea gelandet. Landet man nicht einfach so. Das habe ich jetzt fast wie als Führung empfunden. Und dann auch noch am Ende, wisst ihr. Hosea 14, Vers 10. Schreibt euch den Vers auf. Ein cooler, cooler Vers. Da sagt Gott am Ende zum Hosea, der übrigens in einer ganz ähnlichen Situation gesteckt hat, wie ich, habe ich rausgefunden. Da sagt er, wer ist so weise, dass er einsehe und so klug, dass er das verstehe? Die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf. Die Wege, die Gott in eurem Leben geht, da bin ich mir sicher, weil ich kenne das ja von mir, die sind ganz häufig nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, überhaupt nicht. Aber, und das ist das Tolle, was die Schrift sagt, sie sind immer richtig. Sie fühlen sich nicht immer richtig an, ganz sicher nicht. Aber sie sind immer richtig. Und darum, wenn Gott gerade mit dir an der Kreuzung steht und dich so in Richtung zieht, wo du gerade denkst, da will ich sicher nicht hingehen, und er sich zu dir umdreht, dich anschaut und dir sagt, vertraust du mir? Dann wünsche ich dir, dann wünsche ich mir, dass wir früher oder später an diesen Punkt kommen, wo wir unserem Papa in die Augen schauen und ihm wirklich sagen können, ja, ich vertraue dir. Amen. Amen.